Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, O Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 17. Mai 2022, gleich dem 27. Uhr, die Behesht 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel NED – Verschleierte CIA. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Glückwunschbotschaft an neuen VAE-Präsidenten. Antwort Irans auf interventionistische Äußerungen des US-Außenministeriumssprechers. Iran. NATO sollte wissen, der Weg der Konfrontation hat kein Happy End. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Glückwunschbotschaft an neuen VAE-Präsidenten. In einer Botschaft gratulierte Ibrahim Raisi, der Präsident der Islamischen Republik Iran, Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahyan, zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, VAE. In dieser Botschaft erklärte Ibrahim Raisi, dass der Eckpfeiler der Entwicklung und des Fortschritts der Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und den Emiraten während der Zeit des verstorbenen Präsidenten des Landes, Scheich Khalifa bin Zayed al-Nahyan, gesetzt und während seiner Präsidentschaft mit Weisheit und im Interesse beider Länder erweitert worden sei. Präsident Raisi brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass man durch die Zusammenarbeit beider Seiten Zeuge einer wachsenden Vertiefung der Beziehungen zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten in allen Bereichen werde. Der iranische Außenminister Amir Abdullahian, der nach Abu Dhabi gereist war, um bei der Zeremonie anlässlich des Todes des Präsidenten der VAE seine Anteilnahme und die Kondolation Irans auszusprechen, traf sich am Montag mit dem neuen Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, um gemeinsame Themen zu erörtern. In Bezug auf sein Treffen mit dem neuen Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate bezeichnete der iranische Außenminister die herzlichen Beziehungen zwischen den Nachbarn als eine Quelle der Frustration für die Feinde der Region. Hossein Amir Abdullahian twitterte am Dienstagmorgen: In den Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde eine neue Seite aufgeschlagen. Wir geben unseren Nachbarn herzlich die Hand. Die Herzlichkeit der nachbarschaftlichen Beziehungen wird die Feinde der Region enttäuschen. Einige der Themen und Probleme, wie die Lösung der Probleme der in den VAE lebenden Iraner und die Erleichterung ihrer Angelegenheiten, standen im Mittelpunkt der Gespräche mit dem neuen Präsidenten der VAE. Der langjährige Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Khalifa bin Zayed al-Nahyan, ist am Freitag im Alter von 73 Jahren gestorben. Nach seinem Tod hielt der oberste Rat der VAE eine Versammlung ab, um Mohammed bin Zayed al-Nahyan, den Bruder des verstorbenen Khalifa bin Zayed al-Nahyan, zu seinem Nachfolger und damit dritten Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate zu wählen. Antwort Irans auf interventionistische Äußerungen des US-Außenministeriumssprechers. Das iranische Außenministerium reagierte auf die interventionistischen Äußerungen des Sprechers des US-Außenministeriums über die jüngsten Entwicklungen in Iran und die Forderungen der Bevölkerung in einigen iranischen Städten. Said Khatibzadeh erklärte am Montag auf eine Frage zum aktuellen Tweet des Sprechers des US-Außenministeriums über die jüngsten Entwicklungen in Iran: Diese übermäßige Freude der US-Regierung zeigt, dass was die iranische Regierung tut, um die Wirtschaft zu schützen, bereitet den Amerikanern Sorgen. Khatibzadeh erklärte, dass der Weg der iranischen Regierung zur Neutralisierung der Sanktionen darin bestehe, diese auszuschalten, die Wirtschaft vom Dollar zu trennen und die Wirtschaft definitiv zu schützen, und fügte hinzu: Das iranische Volk hat den maximalen Druck besiegt und die Regierung ist verpflichtet, diesen definitiven Schutz bis zum Äußersten durchzusetzen. Weiter sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums: Anstatt sich in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, was diesen immer peinlich war, sollten die Amerikaner die nationale Souveränität der Länder respektieren und versuchen, dieses eine Mal zu lernen, dass sie Völker und Länder respektieren sollten. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, schrieb auf seinem Twitter-Account in einer interventionistischen Erklärung zu den Forderungen des iranischen Volkes: Tapfere iranische Demonstranten treten für ihre Rechte ein. Das iranische Volk hat das Recht, seine Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Die Vereinigten Staaten unterstützen ihr Recht auf friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerung, sowohl online als auch offline, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Iran. NATO sollte wissen, der Weg der Konfrontation hat kein Happy End. Unter Bezugnahme auf das Vorgehen und die Strategien des Nordatlantikpaktes, NATO, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, dass die NATO wissen sollte, dass der Weg der Konfrontation kein glückliches Ende habe. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Sputnik erklärte Said Khatibzadeh am Montag, dass die Wurzel dessen, was jetzt passiere, die NATO-Erweiterung und das Ignorieren der sicherheitspolitischen und politischen Erwägungen der Länder sei. Khatibzadeh erklärte, Teheran unternehme alle Anstrengungen, um Frieden zwischen Moskau und Kiew herzustellen. Und in dieser Hinsicht beabsichtige Iran, eine neue Runde der Bemühungen zur Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine zu beginnen. In Bezug auf die Beziehungen zwischen Iran und Russland sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums auch, dass die Beziehungen zwischen Teheran und Moskau strategisch seien und man nicht zulassen werde, dass irgendein Problem diese Beziehungen störe. Zur Eindämmung einer Eskalation des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion wurde die NATO, North Atlantic Treaty Organization, 1949 gegründet. Im Laufe der Jahre hat sie ihre Aktivitäten immer weiter nach Osten ausgeweitet, um Einfluss auf die Region zu nehmen. Tatsächlich hat die NATO in den letzten Jahrzehnten als militärischer Arm der USA und Europas im Dienste westlicher interventionistischer und ausschweifender Ziele gehandelt, in der Form, dass sie in der aktuellen Krise in der Ukraine die Forderungen der Ukraine unterstützt hat. Russland. Wenn Schweden der NATO beitritt, unternehmen wir militärische Schritte. Das russische Außenministerium hat vor westlichen Schritten gewarnt, Moskau von der internationalen Arena zu isolieren, und erklärt, dass es militärisch-technische Schritte unternehmen müsse, wenn Schweden der NATO beitrete. Nachdem die EU die Entscheidung Schwedens, der NATO beizutreten, begrüßt hatte, warnte Moskau vor erheblichen Schäden im Falle eines Beitritts Schwedens zur NATO. Russlands Außenministerium teilte am Dienstagmorgen in einer offiziellen Erklärung mit, dass Russland militärisch-technische Schritte dagegen unternehmen müsse, wenn Schweden der NATO beitrete. Der Beitritt Schwedens zur NATO wird der Sicherheit Nordeuropas und des gesamten Kontinents erheblichen Schaden zufügen, heißt es in der Erklärung. Die Russische Föderation wird Vergeltungsmaßnahmen ergreifen müssen, einschließlich militärisch-technischer und so weiter, um die Bedrohungen ihrer nationalen Sicherheit zu stoppen. In dieser Hinsicht hängt viel von den spezifischen Bedingungen der Integration Schwedens in die Nordatlantische Allianz ab, einschließlich der Aussicht, die Angriffswaffensysteme dieses Militärbündnisses auf schwedischem Boden zu installieren, erklärte Moskau. Dem Bericht zufolge betonte das russische Außenministerium, dass eine solche Entscheidung der schwedischen Behörden die Sicherheit in der Region nicht erhöhen werde. Zuvor hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow seine Besorgnis über die Entscheidungen Finnlands und Schwedens, der NATO beizutreten, zum Ausdruck gebracht und erklärt, die Ausweitung des Militärbündnisses würde nicht zur Sicherheit des Kontinents beitragen. Am Sonntag hatten schon der Präsident und die Regierung Finnlands bekannt gegeben, dass das Land beabsichtige, sich um die NATO-Mitgliedschaft zu bewerben. Nach der Bekanntgabe dieser Beschlüsse kündigte der Leiter der Sicherheits- und Verteidigungskommission des Russischen Föderationsrates die Verstärkung der Grenzlinien zu Finnland an. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 25 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandarabas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Zum Ende des dritten Kriegsmonats ist Mariupol nun endgültig vollständig in russischer Hand. Das Stahlwerk hat kapituliert. Während der Westen weitere Sanktionsschritte und Embargos gegen Russland plant und nicht durchbekommt und die Türkei sich gegen die NATO-Erweiterung wehrt. Christoph Hörsel, Bundesvorsitzender der Partei Neue Mitte, geht in unserem Interview auf Hintergründe im Ukraine-Konflikt ein. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hassel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Ja, vielen Dank. Herr Hassel, vom Krieg in der Ukraine sind inzwischen fast 3 Monate vergangen, ohne dass ein Ende der Kampfhandlungen in Sicht wäre. Sagen Sie uns bitte, wie die aktuelle Lage in diesem Land ist.
Ja, wir haben eine interessante Entwicklung an einem Punkt, damit will ich vielleicht anfangen. Das ist Mariupol am Asowschen Meer. Hier gibt es einen klaren Fortschritt zugunsten der russischen Seite. Denn jetzt hat man angefangen, die Kämpfer, noch kampffähige Soldaten und allerdings auch schwer Verletzte zu evakuieren. Hunderte an der Zahl und es sind noch einige hundert unten offenbar in den Bunkern, in den Kellern irgendwo. Und die werden vermutlich auch in den nächsten Tagen rausgeholt. Das heißt, Kiew hat das Stahlwerk aufgegeben und muss sich jetzt also damit zufrieden geben, dass es sozusagen die russische Seite einige Wochen lang damit beschäftigt gehalten hat. Allerdings hat sich die Beschäftigung zuletzt sehr in Grenzen gehalten. Man hat schlicht gewartet, bis die aufgeben. Denn es hat überhaupt keinen Sinn, Menschen zu verlieren, um einzelne Keller zu erobern, wenn man weiß, dass da nur noch ungenügend Nahrung und Wasser vorhanden sind, um die Kämpfer und Verwundeten dort zu ernähren. Und Kiew hat zum Glück nicht darauf bestanden, wie es so zu Anfang aussah, dass sich da alle selbst opfern müssten. Das ist gut und es zeigt, dass also bestimmte Gesprächskanäle tatsächlich funktionieren. Andererseits aber sehen wir auch russische Rückschläge, die sehen wir insbesondere bei Charkow, wo die russischen Truppen praktisch die Belagerung abbrechen mussten und sind dann in die Nähe der russischen Grenze zurückgekehrt. Nur noch wenige Kilometer trennen sie, 2, 3, 4 Kilometer vom russischen Territorium. Und tatsächlich gibt es keinen großen Vormarsch mehr an anderen Stellen, sondern kleine Ortsgewinne, um diesen Zipfel von Kiew beherrschten Landes in den Donbass hinein abzuschneiden. Das ist das russische Ziel. Zunächst mal ist das Ziel nicht aufgegeben, offensichtlich, aber man schreitet langsam voran. Es zeigt sich auch, dass die herabgesetzte Geschwindigkeit die Verluste senkt, die Russland hat. Man versucht, das nicht mehr im Sturm zu machen, weil man ja auch weiß, dass dann viel mehr kaputt geht, weil man weiß, dass man mehr Zivilisten dabei trifft. Also macht man das langsam. Und da zeigt sich eben auch, dass die westliche Rhetorik vollkommener Unsinn ist. Also da müssen wir vielleicht gleich darauf eingehen. Später erstmal der Lageüberblick. Tatsächlich im Süden und im Osten werden die russischen Truppen hier beobachtet, wie sie Stück für Stück die eine Ortschaft nehmen, dann die andere. Es gibt kaum Gegenvorstöße, außer eben im Nordosten bei Charkow. Da hat die ukrainische Armee erfolgreich die russische Seite zurückgedrängt. Man könnte auch sagen, die Russen hätten sich zurückgezogen. Denn es ging ja darum, dass in der Stadt Charkow noch viele, viele Zivilisten ausharren, die offenbar auch nicht weggehen wollen, selbst wenn der Krieg näher rückt und es hohe Verluste in der Zivilbevölkerung gibt. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Das heißt, Russland besteht gar nicht auf Vormarsch um jeden Preis, sondern es geht jetzt erstmal offenbar darum, das, was inzwischen erobert ist, in Ruhe zu bringen, die Menschen zu versorgen. Da fehlt es am nötigsten an Nahrung, an Wasser, an funktionierender örtlicher Verwaltung. Russland ist hier ziemlich gut dabei, das einzuführen. Es gibt wachsende Listen von Menschen, die Rentenrechte bekommen. Alle Einwohner bekommen das Recht auf einen russischen Pass, wenn sie das wünschen. Also da ist auch eine gewisse Freizügigkeit dabei, aber der Druck ist von den Menschen weg, dass sie nicht ernährt werden könnten. Und allerdings auch die rassistische, sozusagen antirussische Unterdrückungspolitik aus Kiew, für die ist eben auch weg. Und jetzt haben wir festgestellt, gibt es also vorgestern einen interessanten Spiegelbeitrag, dass 500 bis 1000 Fahrzeuge Mariupol, Privatfahrzeuge, verlassen hätten in Richtung des von Kiew beherrschten Gebietes. Und da kann ich nur sagen, das halte ich für klare Propaganda, das hat man nirgendwo sonst gelesen. Und dass hier so ein Geschacher beginnt sozusagen. Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf aus den Gebieten, die russisch besetzt sind? Und das ist interessant, da sind tatsächlich offenbar klare Trennungen, dass man nämlich sagt, offenbar auf der Donbass-Bevölkerungsseite, wir sind Russen, wir sprechen Russisch, wir glauben an den russischen Ritus des orthodoxen Glaubens, an den Moskauer Ritus, den sogenannten, und wir bleiben bei Russland, wir gehen nicht weg, wir gehen nicht in das von Kiew beherrschte Gebiet. Und da hilft auch eine Spiegellüge nicht. Das ist einfach die Masse der Bevölkerung. Und deswegen hat ja auch im Prinzip Moskau diese besondere Operation begonnen, die tatsächlich bis heute noch immer noch keine normale militärische Operation ist. Sonst wären die ukrainischen Kräfte genauso platt wie die Zivilen, wie unsere amerikanischen Freunde das leider machen. Und das ist hier nicht der Fall. Trotzdem natürlich lassen sich zivile Verluste nicht vermeiden. Und es gibt interessante Statistiken von der ukrainischen Seite, die sagen, über 100 Kliniken habe also Russland zerstört in der ganzen Ukraine. Aber das Problem ist, dass da regelmäßig Militärfahrzeuge gefilmt werden, wenn die Russen solche Kliniken erobern, finden sich in den Kellern Unmengen von Waffen, Raketen und alles Mögliche, auch was aus dem Westen geliefert worden ist. Ganz normalerweise haben ukrainische Truppen sozusagen auch Unterstände begründet in Krankenhäusern, in irgendwelchen Flügeln davon. Und das ist die Lage tatsächlich, dass die unterlegene Ukraine ganz offensichtlich die zivile Bevölkerung und die zivilen Einrichtungen, gerade wie Krankenhäuser, auch als Schutzschilde missbraucht. Und das ist traurig und bedauerlich. Aber wir haben auf der westlichen Seite neuerdings die Rhetorik. Gerade habe ich das von Frau von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, gehört. Die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen. Das ist natürlich vollkommen verrückt. Das wäre ja ein absurdes Thema, dass ein Land, das also ein Drittel der Bevölkerung hat und die militärische Infrastruktur weitgehend zerbombt und so etwas, dass die jetzt einen Krieg gewinnen müssten. Ich glaube, da können wir 3 Meter hoch die ganze Fläche voll mit Waffen stapeln in der Ukraine. Das würde nicht dazu beitragen, dass Russland in die Knie geht und die Ukraine bleibt Gewinner. Das ist einfach nur eine Parole, um den Krieg zu verlängern auf Kosten des ukrainischen und des russischen Volkes. Das berühmte amerikanische Hobby, ja, die Gegner, die Menschen, die man eigentlich unterjochen will, töten sich gegenseitig. Das hieß dann eben manchmal Muslime töten Muslime und in diesem Fall heißt es Slaven töten Slaven. Und Washington kann dann noch sehr lange zuschauen und das ist eine schlimme Situation.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Mit einem schönen guten Tag an unsere Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir Ihnen in der letzten Folge zwei Dörfer aus der Provinz Fars vorgestellt. Da diese Provinz eine sehr große Fläche sowie viele natürlichen Sehenswürdigkeiten besitzt, befassen wir uns heute mit zwei weiteren Ortschaften namens Morgun und Galat. Bleiben Sie also dran. Die Gemeinde Morgun liegt 2000 Meter über dem Meeresspiegel an einem Berghang des Zagros-Gebirges und 45 Kilometer entfernt von Sepidan. Wegen der gebirgigen Lage gibt es dort im Frühling und Sommer ein mildes und gemäßigtes Klima sowie kalte Herbste und Winter. Die Bewohner von Morgun sprechen Lurisch und sie sind schiitische Muslime. Dieses Dorf ist eines der schönsten Sommerquartiere der Provinz Fars, wo sich früher die Nomaden aufgehalten haben. Im Laufe der Zeit bildete sich aus diesen Aufenthaltsorten dann das Dorf Morgun. Die Menschen in Morgun leben von Landwirtschaft, Gärtnerei und Viehzucht. Ein Teil der Bewohner sind auch im Bereich der Dienstleistung oder Handarbeitherstellung tätig. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Weizen und Gerste. Außerdem werden Äpfel und Walnüsse geerntet. In der Gegend wachsen Wacholder, Hagedorn und wilde Birnen und man sieht Rebhühner, Falken, Wölfe, Füchse, Bären und Schakale. Die Frauen helfen in der Landwirtschaft mit und knüpfen nebenbei auch kleine Teppiche, Kilims und weitere Knüpfwerke. Dieses Dorf hat eine zentrierte, treppenförmige Wohnstruktur, sodass jedes Dach zugleich dem darüberliegenden Haus als Hof gilt. In diesem Ort gibt es viele verschiedene Sehenswürdigkeiten, darunter den Wasserfall Morgun, die Gipfel Firuz und Ranch und Erholungsgebiet Gombil und eine Skipiste. Der Wasserfall Morgun ist einer der schönsten im Iran, der zwischen den Felsen der Morgun-Täler hinabfließt. Er ist äußerst attraktiv und zieht viele Besucher an. Die baumreichen Wälder in den Tälern und auf den hohen Bergen und die mit Moos bedeckten Felsen machen die Landschaft noch anziehender. Somit werden durch diese Naturwunder jährlich viele tausende Touristen in die Gegend gelockt. 1993 wurde der Wasserfall auf die Nationalliste für Naturerbe gesetzt. Liebe Hörerfreunde, außer den erwähnten Sehenswürdigkeiten bietet das Dorf Morgun noch weitere Attraktionen an. Der Gipfel Range ist 3600 Meter hoch und er wird von vielen Naturliebhabern und Bergsteigern erklimmt. Auch ist die Skipiste Shekorak ein geeigneter Ort für Skifahrer und Touristen. Der Gipfel Firuz hat 260 kleine Becken. Sie dienen als Wasserquellen und auch als Forschungsgebiete der Wissenschaftler. Die beste Zeit, um diese kleinen Becken zu besuchen, ist der Frühling. Auch der Alltag und das Leben der Nomaden und die lokalen Trachten der Dorfbewohner sind für die Besucher der Ortschaft sehr interessant. Als Souvenirs kann man in Morgun Walnüsse, Honig und rote Fische kaufen. Der Ort ist über die Städte Sepidan und Yasuj zu erreichen.
Liebe Hörerfreunde, in unserem zweiten Teil der heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Ghalot vor. Eine gebirgige Ortschaft, die 2065 Meter über dem Meeresspiegel und 15 Kilometer nordwestlich der Stadt Shiraz liegt. Im Frühling und im Sommer ist es dort mild und im Winter kalt. Die Bewohner sind schiitische Muslime, die Farsi mit einem heimischen Dialekt sprechen. Ghalot ist eines der historischen Dörfer der Provinz Fars. Die alten Bauten dieser Gegend zeugen von der Geschichte der Bewohner in frühen Zeiten. In Ghalot wird Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei betrieben. Viele der Dorfbewohner sind auch im Dienstleistungsgewerbe sowie mit der Handarbeitsherstellung beschäftigt. Zu den wichtigsten Hauptprodukten von Ghalot zählen Walnüsse, Mandeln, Weintrauben, Feigen, Granatäpfel, Aprikosen, Pflaumen sowie Melkereiprodukte wie Milch, Käse und Butter. Es werden dort zudem Sandalen, handgeflochtene Körbe, Holzarbeiten, Lederbehälter für die Melkerei und weitere Kunsthandwerke hergestellt. Wegen seiner gebirgigen Lage hat das Dorf auch eine zentrierte Wohnstruktur. Die Häuser sind treppenförmig angelegt und als Baumaterialien dienten Steine, Rotziegel, Holz, Lehm und Putz. Es gibt dort ein- und zweistöckige Gebäude. Da diese Gemeinde zugleich als Erholungsgebiet dient, entwickelte sie sich immer weiter. In den letzten Jahren sind moderne Bauten und Häuser in Ghalot errichtet worden, die die alte Erscheinung des Ortes sehr beeinflusst haben. Diese wurden allesamt schon mit neueren Baumaterialien erbaut. Ghalot besitzt viele schöne Natursehenswürdigkeiten. Die großen Obstgärten in und außerhalb des Ortes sind besonders im Frühling und im Sommer bei den Touristen sehr beliebt. Die besondere Dorfarchitektur sowie die ineinander gelegenen Gassen mit den fließenden Bächlein schaffen ein einzigartiges und attraktives Bild. Die drei Wasserfälle, die zwischen den Wasserquellen fließen, zählen zu den schönsten Attraktionen dieser Gemeinde. Auch die Flüsse Shab-Shoturi und Cheshme-Anjiri sowie die Pflanzenbedeckung in deren Umkreis zählen zu den weiteren Natursehenswürdigkeiten von Ghalot. Es gibt dort auch historische Bauten wie die 270 Jahre alte Moschee, die alte Ziegelkirche, Wassermühlen, der alte gepflasterte Basar, die Burg Ghazal Arsalan sowie das Relief aus der Zeit der Sassaniden. Diese historischen Bauten und die schöne Natur dieses Dorfes ziehen viele ausländische und inländische Touristen an. In der Hoffnung, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Iftekhari mit dem Titel Chiragh Zendegi, das heißt Das Licht des Lebens.
روز و شب سوزم زداب زندگی تا بیفروزی چرا به زندگی من جدا از کاروان موندم از همراهان در سراب آرزو دل بستم در غبار بی کسی بنشستم برگی از خزان افتاده در راهم خدایا با دلی افسرده در توفانی از آهم خدایا کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا کو مرا مستی که تا دستی برفشانم خدایا نشستم برای تو مگر شبی بازایی فروغ جان خستم شقایق صحرایی بیا زمهنت تنهایی زبان روز شب سوزم زداب زندگی تا بیفروزی چراغ زندگی من جدا از کاروان موندم از همراه در سراب آرزو دل بستم در غبار بی کسی بنشستم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel NED Verschleierte CIA. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes. Die Nationale Stiftung für Demokratie, NED. Kritiker betrachten sie als Washingtons Arm des Regimewechsels oder die verdeckte CIA. Seit 2014 hat diese amerikanische Organisation mehr als 22 Millionen Dollar für verschiedene Operationen in der Ukraine ausgegeben. Nach vielen glaubwürdigen Berichten umfassen diese Operationen unter anderem die Gründung und Ausbildung pro-westlicher politischer Parteien, die Finanzierung pro-westlicher Medienorganisationen und die Förderung von Privatisierungsprojekten. Alles zum Nutzen ausländischer, multinationaler Unternehmen mit dem ultimativen Ziel, die Kontrolle der USA über die Ukraine zu sichern, die eigentlich Russlands Hinterhof ist. Volodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine.
Ich möchte sicherstellen, dass die Ukraine den Ruch nach Süden fortsetzt.
Ich möchte Ihnen versichern, dass die Ukraine ihre Bewegungen in Richtung Westen fortsetzt. Mein erster Auslandsbesuch als Präsident führte mich nach Brüssel, wo ich die Führung der Europäischen Union und der NATO traf. Gestern hatte ich ein Treffen mit der Leitung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Wir stehen mit Ihnen auf derselben Seite. Und deshalb werden wir unsere enge Zusammenarbeit fortsetzen. Ich habe keinen Zweifel an Ihrer Unterstützung. Seit 2014 hat die Stiftung fast 3 Millionen US-Dollar an das Center for International Private Enterprise, CIPE, einer Tochtergesellschaft der US-Handelskammer, für das vergeben, was sie als Ankurbelung der wirtschaftlichen Transformation in der Ukraine bezeichnen. Ein NED-Zuschuss an das CIPE mit dem Titel Entwicklung einer Marktwirtschaft beschreibt das Ziel des Projekts als Stärkung der Rolle führender Wirtschaftsverbände und des Privatsektors bei der Entscheidungsfindung in der öffentlichen Ordnung. Mit anderen Worten, um die Entscheidungsfindung der Regierung in der Ukraine den Großunternehmen zu überlassen. Ukrainischer Staatsbürger. Unsere Forderungen lauten Nein zum Verkauf von Land an Oligarchen und Ausländer. Wir sollten generell kein Land verkaufen, weil es jetzt nicht das Richtige ist. Ukrainischer Staatsbürger.
Wenn die Land verkauft wird, wird die ukrainische Regierung nicht mehr.
Wenn sie anfangen, ukrainisches Land zu verkaufen, wird es kein ukrainisches Volk mehr geben. Es wird Amerikaner, Chinesen, Russen und diejenigen geben, die bereit sind, es zu kaufen. Deshalb sind wir mit der Forderung an den Präsidenten herangetreten, den Verkauf von Land zu verbieten. Die nach den Maidan-Protesten eingesetzten Post-2014-Regierung hat bereits damit begonnen, viele der staatlichen Vermögenswerte des Landes zu verkaufen und die Ukraine zu einer der ärmsten Nationen in Europa zu machen. Bait C. Toms, Vorsitzender der britisch-ukrainischen Handelskammer.
Privatisation encourages economic development. The one caveat I would add to that is that for privatization to be successful,
Privatisierung fördert die wirtschaftliche Entwicklung. Der einzige Kaviar, den ich dem hinzufügen möchte, ist, dass die Länder der Welt zusammenkommen und den Empfang der politischen Risikoversicherung in der Ukraine erhöhen müssen, damit die Privatisierung erfolgreich ist und maximale Investitionen anzieht, damit sie investieren können, ohne sich Sorgen über die mögliche Aggression machen zu müssen, die sich aus diesem Konflikt ergibt. Ein weiterer Schwerpunkt von NED ist die Gründung und Unterstützung pro-westlicher Medien und NGOs, die sowohl den Sturz des damaligen Präsidenten Janukowitsch im Jahr 2014 als auch die Privatisierungsagenda der folgenden Regierung unterstützt haben. Ein Beispiel für solche Medien ist das Ukraine Crisis Media Center, das immer wieder Studien über die sogenannten Versuche Russlands, Tatsachen zu verzerren, veröffentlicht. Weniger bekannt ist, dass die Ukraine Crisis direkt von einer Reihe verschiedener US-Regierungsorganisationen sowie von der NATO und den Regierungen Deutschlands, Kanadas, des Vereinigten Königreichs, Norwegens, Schweden, Polen, Finnlands und der Niederlande finanziert wird. Diese Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einbringung von Berichten der US-Regierung in die amerikanische Medienberichterstattung unter dem Namen von Menschenrechtsgruppen. Mit den Worten von Ivan Kachanowski, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Ottawa: Menschen, die die westliche Medienberichterstattung für bare Münze nehmen, hätten eine sehr verzerrte Wahrnehmung des Ukraine-Konflikts und seines Ursprungs. Unterdessen hat die Regierung in Kiew seit 2014 russischsprachige Medien geschlossen und prorussische Stimmen inhaftiert. Vadim Novinsky, ukrainischer Gesetzgeber. Dieses Sprechengesetz hat die Ukraine gespalten, nicht vereint. Es hat eine Zeitbombe unter einer instabilen ukrainischen Gesellschaft gelegt. Darüber hinaus könnte dieses Gesetz eine größere Kluft zwischen verschiedenen Regionen in der Ukraine schaffen, ganz zu schweigen von den unkontrollierten Regionen Donbass und Krim. Es hat auch die russische Sprache in Schulen und an öffentlichen Orten wie Geschäften und Restaurants verboten. Dabei spricht fast ein Drittel der ukrainischen Bürger Russisch als Muttersprache und bedeutende Minderheiten sprechen überhaupt kein Ukrainisch. Während die Ukraine für NED die größte Beute in Europa ist, hat die Organisation viele andere Projekte auf der ganzen Welt beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 durch die Reagan-Regierung stand die Nationale Stiftung für Demokratie immer wieder unter Kritik wegen ihrer dubiosen Operationen, vor allem der Orchestrierung von Aufständen, Putschen und Farbrevolutionen auf der ganzen Welt. Zhao Lijian, Chinas Außenamtssprecher.
Die
Erstens die Beteiligung an Infiltration und Umsturz. Die USA haben lange Zeit Regierungsbehörden wie die US-Agentur für internationale Entwicklung, USAID, und sogenannte Nichtregierungsorganisationen, einschließlich der US-amerikanischen Nationalen Stiftung für Demokratie, NED, genutzt, um ihre Stellvertreter in Ländern Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und des Nahen Ostens zu fördern und stellen ihnen finanzielle Unterstützung und Handlungsanweisungen zur Verfügung. Die Länder, in denen Farbrevolutionen stattfanden, wurden somit nach enormem Aufwand zu Versuchskaninchen des Experiments der US-Demokratie degradiert. Bereits 1991 stellte NED-Mitbegründer Alan Weinstein in einem Interview mit der Washington Post klar, vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren verdeckt von der CIA ausgeübt. Als Belarus letztes Jahr von landesweiten Protesten überrascht wurde, prahlte NED mit seiner Rolle bei den Protesten. Nina Ognianova, Leiterin des Europaprogramms von NED, sagte: Wir glauben nicht, dass diese so beeindruckende und inspirierende Bewegung aus dem Nichts kam, dass sie einfach über Nacht entstanden ist. Wir haben einen bescheidenen, aber bedeutenden Beitrag zu den Protesten geleitet. NED war auch in die Proteste von 2021 in Kuba verwickelt. NEDs eigene Dokumente enthüllen, wie die Organisation versuchte, Populärkultur gegen die kubanische Regierung einzusetzen, indem sie die Künstler des Landes zusammenbrachte und finanzierte. Kubanischer Staatsbürger. Dies ist der Moment und es gibt keinen anderen. Und dies ist die eindeutige Bestimmung, dass der Kommunismus fallen wird. Und ich unterstütze 100% Patria y Vida und nieder mit dem Kommunismus. Kubanischer Staatsbürger. Diese jungen Leute haben heute endlich gesagt, genug ist genug und wir werden tun, was die Älteren nicht tun konnten. Und deshalb hat ihnen jetzt die junge Menschenmenge in Kuba endlich die Augen geöffnet. Zwei Jahre zuvor hatte NED die Flammen der Proteste in Hongkong angefacht, indem sie ihrem Anführer Geld zuführte, um diese zu verlängern. Entsprechend einer NED-Subvention werden die Organisation und ihre Partner ihre umfangreichen bestehenden Netzwerke nutzen, um im Exil lebende Aktivisten zu unterstützen und die in Hongkong verbleibenden Aktivistengemeinschaften zu erhalten und auszubauen. NED spielte die gleiche Rolle bei Protesten, die in Nicaragua und Venezuela ausbrachen, alle unter dem Vorwand, angeblich die Demokratie zu fördern. Juan Guaido, Oppositionsführer.
In meiner Konversation mit cada uno de los presidentes del mundo
In meinem Gespräch mit dem Präsidenten der Welt vereinbaren wir, so viel Druck wie nötig auszuüben, bis wir das erreichen, was wir erreichen müssen. Freiheit und Demokratie, nicht weniger als das. Ironischerweise hat die Organisation nicht einmal ein einziges Projekt in den Ländern des Persischen Golfes, wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain definiert. Länder mit den schlechtesten Ergebnissen in Bezug auf Demokratie und Menschenrechten.
Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.